dass wir Frauen auch tolle Kunst machen.
Wo ist denn da die Grenze zwischen Vandalismus und Kunst?
Ich mache hier gerade was, was potenziell illegal ist.
Oder fürs Hirn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up, Futter fürs Hirn. Mein Name ist Jenny.
Und ich bin Perdita. Freut mich, dass Jenny nochmal da ist, bevor sie auf große Reise geht. Genau, weil dann ab nächsten Monat übernimmt dann wieder Lea.
Ja, und die macht das auch ganz toll.
Ja, in unserer heutigen Folge geht es um ein Thema, was ich ein bisschen promoted habe, weil es mich persönlich total interessiert, nämlich es geht um Graffiti und Street Art. Und kennt ihr vielleicht alle, ihr geht aus dem Haus und irgendwo werdet ihr sicher irgendwelche Tags sehen, irgendwelche Bilder und Ähnliches, die an die Wand gesprüht sind oder auf dem Bus oder auf den Zug. Genau, und mich fasziniert das seit Urzeiten und ich war jetzt auch gerade erst in Berlin, die ja auch sehr berühmt sind für diese Galerie, die auf der Mauer, auf der Berliner Mauer gezeichnet ist, aber ich war auch in den Hackischen Höfen in so einem Gang drinne, wo alles voller Tags und verschiedene Formen von Street Art da war. Also ich glaube, ich habe wieder unbedingt, glaube ich, mindestens 40 Bilder gemacht, weil ich das total faszinierend bin und überall auf der Welt, wo ich bin, fotografiere ich Street Art. Na? Wobei ich muss sagen, so mit diesen ganzen Tag-Sachen kann ich halt ein bisschen weniger anfangen. Und warum ich das Thema dann aufgegriffen habe, war, weil ich mal eine Führung von einer Graffiti-Künstlerin in Slowenien mitgemacht hat und die mit uns durch die Stadt gegangen ist und alles so ein bisschen erklärt hat, was dahinter steht. Und das fand ich dann wiederum sehr faszinierend. Und deswegen wollte ich euch mit der Jenny zusammen auf die Reise nehmen. Wo kommt das eigentlich her?
Ja, also wir verfolgen das ganz weit zurück in unserer Menschengeschichte. Also schon in der Antike haben Menschen sich verewigt, haben reingeritzt in Steinwände, also Graffiti kommt vom italienischen Graffito, also Kratzbild, und so fing das an, Kratzbilder, aber auch anderweitig mit Kohle wurde gemalt an Wände, aber vor allem eben so reingekratzt, schon antikes Griechenland, Rom und Ägypten, um so Spuren zu hinterlassen und Kunst zu hinterlassen, aber auch Schriftzüge. Und ja, dann ging das so ein bisschen weiter mit der Geschichte. Dieses moderne Graffiti, wie wir es jetzt kennen, das entstand eigentlich so in den 70er Jahren, also 1970er Jahren in Amerika, in New York. Und da waren es häufig Jugendliche, oft mit Migrationshintergrund, die das Tagging nutzten, um vor allem Züge, aber auch Gebäude so zu kennzeichnen, mit dem Taggen vom eigenen Namen oder Spitzname oder irgendein Code, um zu zeigen, ich war hier. Und da ging es viel darum, Sichtbarkeit zu schaffen und auch Identität auszudrücken. Ja, und auch so einen Raum zu finden, wo man sich so verewigen kann.
Ja. Also da gab es zum Beispiel eine der Graffiti-Legenden, das ist Tacky 183, und der gilt einer der Pioniere der modernen Graffiti, und zwar fing er in den 70er Jahren an, überall, ne, dieses Tacky 193 überall einzutragen, also sozusagen seinen Namen zu verewigen. Und da folgten ihm einfach ganz, ganz viele. Und natürlich wurden die Tags auch genutzt, um auch so ein paar Viertel zu markieren, ne? Welche Gang wo, in welchem Bereich sozusagen das Sagen hatte.
Ja, und dann ging es halt auch weiter, dass vor allem halt auch in der Hip-Hop-Kultur, also in der Musik, das ein ganz gängiges Mittel war und auch so dann auch Amerika verlassen hat. Also über viele Musikvideos auch, in denen im Hintergrund bei Hip-Hop-Liedern Graffitis zu sehen war oder auch Hip-Hop-Rapper oder Sänger, KünstlerInnen dann gesprüht haben in den Musikvideos, was dann auch stark mit dieser Kultur vom Hip-Hop verbunden war und auch mit dem so Straßenrap und Straßenkultur und dann auch so, ja, über die Grenzen von Amerika hinaus auch zu uns gekommen ist. Und auch zum Beispiel durch Banksy, der euch bestimmt was sagt, der hat dieses mit den Schablonen gemacht. Ein bekanntes Bild ist das Mädchen mit dem roten Ballon. Und das hat dann auch so Graffiti noch viel mehr überall bekannt gemacht.
Ja, also ich war jetzt letztes Jahr, war ja in Chemnitz Kulturhauptstadt und da habe ich bei der Hallenkunst, habe ich so eine Ausstellung gesehen, wo sie auch so ein bisschen die Geschichte von Graffiti und Street Art in Deutschland gezeigt haben. Und es fing natürlich auch dort an, ne, mit den Hintergründen so in den USA, die ja vor allem diese Züge besprüht haben und nach Deutschland fand ich sehr süß. Zum Beispiel eine Geschichte war, dass ein Typ mit der Schulklasse in New York war und das da gesehen hat und dann mit nach Hause genommen hat und da angefangen hat. Also es hat sich vor allem in diesen Großstädten, ne, Hamburg, Frankfurt, aber vor allem München war auch da war eine wichtige große Graffiti-Szene und Berlin natürlich. Und ja, also es war auch so, dass die anfingen, sozusagen auch bei uns vor allem Züge zu bemalen, also ne, zu taggen und Schriftzüge darauf zu tun. Und das waren also vor allem junge Männer, muss man wirklich sagen, die da so in Kleingruppen waren. Also grundsätzlich war es so, natürlich jeder macht sein eigenes Ding, aber es gab schon auch so Gruppierungen und die waren auch gut untereinander vernetzt, auch auf europäischer Ebene. Man tauschte sich aus und das Ganze bekam natürlich einen riesen Aufschub in den 90ern und 2000er Jahren durch das Internet, weil dann fingen die natürlich auch an, dass andere Leute das fotografiert haben und verbreitet haben, aber auch sie selber haben ihre eigene Arbeit verbreitet. Man hat kleine Videos gedreht und sozusagen so konnte sich die Graffiti- und Street-Art-Szene einfach in ganz Europa auch ausbreiten und die waren auch echt sehr, relativ gut untereinander vernetzt. Und vielleicht an der Stelle ist vielleicht mal sinnvoll zu unterscheiden, was ist denn jetzt eigentlich Graffiti und was ist Street-Art?
Ja, ich fange mal an mit dem Graffiti, weil das sagt wahrscheinlich den meisten Menschen recht viel. Diese Zeichnungen an Wänden, häufig durch Sprühfarbe, aber auch mit Markern, das ist so ein grundlegendes Element davon. Und beim Graffiti haben wir so verschiedene Stile, die da auch ganz kennzeichnend sind. Also einmal diese Tags, das nennt sich die Unterschriften, also so Signaturen von deinem Namen, von einem Künstler, Künstlerinnennamen, den du hast. Und das ist so ganz verbreitet. Und dann gab es aber auch diese komplexeren Tags, wo man auch so größere Buchstaben hat. Das kennt ihr bestimmt, so blasenförmig, aber auch in großen Zügen. Also Graffiti ist auch gekennzeichnet von diesen Arten der Schrift. Also da gibt es verschiedene Schriftarten, die man immer wieder sieht, die auch so eine typische Technik sind, also die sich die Graffiti-Künstler und Künstlerinnen auch gegenseitig beigebracht haben. Und dann gibt es halt so Piece, ist das ein größeres Stück, ne, mit vielen Farben, genau, wo man sich ein bisschen mehr Zeit für genommen hat. Und generell ist es eben ja so sehr geprägt von der Jugend. Also es ist was geprägt ist von Jugendlichen, jungen Menschen, auch vielen Menschen marginalisierter Gruppen, die unterwegs waren und einfach selber individuell angefangen haben zu sprühen oder zu markieren.
Ja, und im Gegensatz dazu ist Street Art natürlich viel weiter gefasst. Also das enthält natürlich auch Elemente von Graffiti, aber hat ein viel weiteres Spektrum an Techniken und Stilen. Also Street Art gewann halt so in 80er, 90er Jahren mehr an Bedeutung und baute auf dem aus, was die Graffiti-Künstler gemacht haben, also diese Schriftzüge, aber die benutzten viel mehr Materialien und Sprühfarbe, Schablonen, Aufkleber, Poster oder auch zu Installationen. Eins der geilsten Dinge, die ich je gesehen habe, ist in Lissabon. Da hat einer auf einer riesen Hauswand aus unterschiedlichen Materialien so einen Waschbären gemacht und da sind ganz viele Materialien und vor allem Schrotte auch mit verbaut und Sprühfarbe. Und es bekommt dann dadurch dann auch so einen dreidimensionalen Charakter. Also es hat oft ganz aufwendige Designs. Und vielleicht wäre es nochmal wichtig, auch was sozusagen die Bedeutung, also vielleicht auch so eine kleine unterschiedliche Bedeutung zwischen Graffiti und Street Art ist.
Also, wie vorhin schon ich jetzt gesagt habe, beim Graffiti sind es oft diese Tags und darum geht es auch oft, also sowas Persönliches. Da wollen Menschen ihre Wurzeln präsentieren, ihre Individualität, also einfach was Persönliches von sich. Da geht es um Anerkennung und auch Präsenz, auch weil es ja häufig im öffentlichen Raum auch was Illegales ist, Züge oder öffentliche Gebäude oder Wände von Häusern zu besprühen oder zu bemalen, auch eher so eine Sache von Anerkennung und auch Mutprobe. Also viele Jugendliche machen das auch, um so sich zu beweisen. Und da gibt es schon politische und soziale Botschaften auch. Sieht man häufiger so bestimmte Codes, zum Beispiel die 161, was jetzt für die Antifa steht. Das sehe ich zum Beispiel viel in Würzburg oder auch so andere Codes, die man so nutzen kann. Aber da geht es auch eher darum, so sich abzugrenzen, auch von anderen Graffiti-KünstlerInnen. Also es ist was sehr Individuelles und auch oft eben was Illegales, und es geht um Anerkennung, Selbstdarstellung und ja, sowas auch wie Fame, also so Wände, wo viel gesprüht wurde, die nennen sich auch Hall of Fame, also die Hallen des Ruhmes auf Deutsch.
Ja, ja, also man findet das natürlich auch, ne, vom rechten Rand genauso, ne, dass da Symbole und Ähnliches gesprüht werden. Street Art, das geht ein bisschen weiter. Das ist normalerweise, richtet sich das auch an so eine Öffentlichkeit und will ganz gezielt soziale, politische oder kulturelle Botschaften verbreiten. Das heißt, die wollen mehr zum Nachdenken anregen, für Veränderungen inspirieren oder einfach die städtische Umgebung einfach schöner machen. Also gerade wenn es jetzt irgendwie vielleicht eine triste Gegend ist, na, da mit wunderschönen Bildern, farbenfrohen Dingern auch so ein bisschen Farbe in die Stadt reinbringen. Also zum Beispiel eine Form von Straßenkunst kann auch sein, zum Beispiel Dawnbombing, dass man zum Beispiel Straßenlaternen mit bunter Wolle umstrickt oder sowas, ne? Das kann ja auch Street sein. Ja, finde ich mega, mega. Also finde ich super schön oft. Also einfach, wo es dann darum geht, auch ein bisschen mehr Farbe in eine triste Stadt zu bringen. Und na, aber es kann auch wirklich hochpolitische Botschaften beinhalten. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Berliner Mauer denkt, da ist ja dieses ganz berühmte Bild, habt ihr vielleicht alle im Kopf, ne, wo Chruschtschow Honecker küsst. Also, ne? Also
ja, das habe ich auch schon gesehen.
Der Bruderkuss. Also das hat natürlich dann auch eine politische Bildung. Oder das von Banksy, was du gesagt hast, das Mädchen mit dem roten Luftballon. Ja, also das steht ja symbolisch für auch ein Gefühl. Ne? Dort, ne? Die schaut in den Himmel und tut den roten Luftballon anschauen. Also das ist auch so, drückt so eine Sehnsucht aus. Man merkt so, der Unterschied ist, Graffiti ist sehr viel, ich bin präsent, ich bin da und ich hinterlasse meine Markierung, sage ich mal, während das andere sozusagen größer ist und sich an so eine Öffentlichkeit richtet mit einer Message.
Ja, und auch mehr Stile umfasst und mittlerweile ja auch mehr anerkannt ist. Dazu kommen wir auch dann noch.
Ja, aber vielleicht schauen wir mal an, nochmal, was steckt denn dahinter auf persönlicher Ebene? Warum, was motiviert die Leute dazu, sozusagen was zu machen, was im größten Teil erstmal illegal ist, irgendwas zu besprühen oder was zu hinterlassen? Was ist denn da vielleicht psychologisch auch der Hintergrund?
Also jetzt bei beiden geht es halt viel genau darum, auch was zu hinterlassen und auch Sichtbarkeit zu schaffen. Also jetzt zum Beispiel beim Graffiti auch viel marginalisierte Gruppen, die auch in der Öffentlichkeit auch einfach oft da ihre Kunst nicht zeigen konnten, wenn man jetzt auf die Ursprünge guckt, die ja auch jetzt ein paar Jahrzehnte zurückliegen. Also auch Selbstermächtigung, so kulturelle Freiheit auch. Ich nehme diesen öffentlichen Raum und gestalte den. Ich hinterlasse hier im öffentlichen Raum meine Handschrift, meine Herkunft. Ich möchte auch was Schönes schaffen. Ja, und auch genau im Falle von so diesem übergeordneten Begriff Street Art, Straßenkunst, also auch Aufruf zur Diskussion, Protest, ja, irgendwas, Diskussionsgrundlage auch schaffen, dass Menschen sich das angucken und darüber nachdenken.
Ja, ich fand es interessant. Wir haben im Folge der Recherche auch eine Untersuchung von der Universität Potsdam bekommen, die Sprayer nach ihren Motiven gefragt haben, warum sie das machen. Und zum einen war es Streben nach eigener Verbesserung, Fortschritte zu machen. Also das ist schon so, auch so, dass du besser wirst, ne, dass du deine eigene Kunstform verbesserst, dass du da die Sprays besser benutzen kannst und so. Und das hat aber auch sehr viel mit positiven Gefühlen zu tun, nämlich auch mal abzuschalten aus dem Alltag, sich abzureagieren, seine eigene Stimmung irgendwie in Form, ne, vom Sprayen darzustellen, kreativ zu sein, also auch eigene Ideen zu haben und die irgendwie künstlerisch auszudrucken. Und was man natürlich auch sagen muss, das hatte ich ja vorher schon gesagt, das ist oft so, dass man zu so einer kleinen Gruppe gehört, ne? Also man wird ja zum Insider und man kennt sich untereinander und teilweise ist es auch so, dass man so in kleinen Gruppen arbeitet, also ne, dass es dann einfach Leute gibt, die aufpassen, ne, dass niemand kommt, ne, und rechtzeitig warnen. fahren, falls das irgendwie gefährlich für die anderen wird. Man vergleicht sich untereinander, man macht die Stile, teilweise bekämpfen sich auch Gruppen, ne, dass dann Tags überschrieben werden und so. Dann gibt es auch so eine Hierarchie, also zum Beispiel, was mir die Stadtführerin da in Slowenien erzählt hat, dass zum Beispiel die diese Poster machen, also das heißt, du machst vorher zu Hause auf Papier, machst du ein künstlerisches Werk und das klebst du dann irgendwo hin. Also die standen anscheinend in der Hierarchie ganz weit unten, also die dann sowas bringen. Und natürlich ist es auch, dann geht es darum, auch Fame zu haben, wie du das gesagt hast, ne? Also dass du bekannt wirst, also dass man dein Zeichen erkennt oder dass du in der Szene total anerkannt bist, weil du besonders kreativ oder ganz krasse Sachen machst. Also ich glaube, Fame kann auch sein, dass du Tags an Orten machst, wo es vielleicht einfach die Gefahr größer ist, dass man erwischt wird und bestraft wird. Das heißt also, und das sind ja oft auch junge Menschen, die das machen. Und da geht es, glaube ich, auch um Grenzen austesten. Also wie weit kann ich gehen und auch dieser Reiz des Illegalen, ne? Werde ich erwischt, werde ich nicht erwischt. Ja, und auch ein Gefühl der Selbstverwirklichung. Und ich glaube, das ist das, was du vorhin gesagt hast bei der Definition, ich will sichtbar sein. Also ich will präsent sein. Ich will meine Marke irgendwo hinterlassen und dass jeder sieht, ich bin da. Und ich glaube, deswegen ist es in der Jugend einfach so wichtig, ne? So, wo du noch nicht weißt, wo ist mein Platz im Leben.
Ja, was ich auch spannend fand, ist so ein kleiner Zusatz, was auch bei dieser Universitätsuntersuchung in Potsdam rauskam, dass das auch einen drogenähnlichen Rauschzustand auslösen kann bei den Leuten, die sprühen. Also, dass die Menschen so Gefühle erleben, wie sonst eigentlich Menschen, die Extremsport betreiben, also Felsklettern oder lange Marathons und so. Also, dass die, und das ist spannend, dass es sowohl bei legalen als auch bei illegalen Sprayaktionen vorkam. Und das fand ich auch spannend, dass man das auch untersucht hat, diesen Zustand des Gefühls, also dass es wirklich einfach ganz viel einen auch auslösen kann, wenn man wahrscheinlich auch in diesen Flow, also diesen so Zustand kommt, ich sprühe und es kommt so zusammen, mein Projekt. Ja, also.
Naja, und ich denke mir, du schnüffelst da ja auch ein bisschen was ein, ne? Also ich glaube nicht nur, dass es der Rausch des Kreativen ist, sondern also ich kann mir schon vorstellen, dass da auch ein paar Dämpfe rauskommen.
Ja, und natürlich glaube ich auch, dass beim illegalen Spray natürlich auch das ein ganz anderes Gefühl macht, wenn ich weiß, boah, ne, ich könnte jetzt halt erwischt werden oder ich mache hier gerade was, was potenziell illegal ist, also ich riskiere gerade was. Das ist natürlich auch nochmal was einen ganz anderen Reiz, wo du, glaube ich, einen ganz anderen Fokus hast auf dein Projekt gerade, weil du weißt, es geht um Zeit, es geht um Risiko. Ja.
Ja, aber da sind wir vielleicht auch noch gleich bei einem anderen Thema. Du hast ja vorhin Banksy genannt, das ist ja hohe Kunst, dass auch teilweise jetzt mit viel Geld gehandelt wird. Aber die Frage ist, wo ist denn da die Grenze zwischen Vandalismus und Kunst? Und wann ist das überhaupt passiert, dass, sag ich mal, von den 70er Jahren da seine Schrift irgendwo zu hinterlassen, dass es teilweise jetzt auch in Museen gezeigt wird? Also wie ich gesagt habe, ne, ich war in einer Riesenhalle und da waren unfassbar viele geniale Bilder zu sehen. Also so Originale auch. Also das heißt, ja, wo schafft es sowas, sag ich mal, von so einem illegalen Tag hin zu Kunst, die in einem Museum ausgestellt wird? Und wo ist da der Unterschied?
Ja, ich glaube, also da haben wir uns vorhin drüber unterhalten, so wie wir das auch wahrnehmen, also bevor wir den Podcast aufgenommen haben, Perdita und ich. Und dass es natürlich Orte gibt, wenn du jetzt eine schöne Hausfassade hast oder vielleicht auch eine alte Hausfassade oder ein denkmalgeschütztes Haus, was auch schwieriger zu restaurieren ist, wo es schwieriger ist, die Farben wiederzufinden, um es überzustreichen und da einfach so ein Tag hingeschmiert wird. Also ich habe davor mal genannt den Unterschied zwischen Schmieren und Malen. Also natürlich gibt es ganz viele Arten von Kunst und auch Schmieren kann Kunst sein. Aber wenn du jetzt eine schöne Hausfassade hast, die dir auch wichtig war und da dann einfach irgendwer seinen Namen hinkritzelt, was jetzt für dich gar keinen Bezug und keine Bedeutung hat. Und das, ja, ist halt auch Vandalismus, weil das ist eben dein Eigentum gerade und es ist teuer, das dann auch zu beheben. Das ist natürlich, ja, kann ich mir vorstellen, frustrierend für Menschen, die dann ihre Häuserwände da haben. Das hat ja auch einen Einfluss auf den Wert des Hauses.
Ja, ich finde es ja noch krasser ist, wenn man auf historische Gebäude, die hunderte von Jahren alt sind, und da irgendwie denkt so, ja, da muss ich jetzt mal meinen Namen hinterlassen. Also, na, das ist ja auch wie in Touristengegenden, da jeder I was here irgendwo hinschreibt und so. Und wo ich mir denke, hey, das ist was hunderte von Jahren besteht. Und wie du sagst, was unglaublich schwierig ist zu restaurieren. Und da muss ich meinen Namen drauf hinterlassen. Das ist so was, was ich manchmal sehr schwierig finde. Gleichzeitig sehe ich es ja auch immer wieder, dass es teilweise an Orten ist, wo es, was weiß ich, mich zum Schmunzeln bringt, wo ich denke, wow, also das macht hier gerade was Tristes, total farbig und schön und trägt dazu bei, irgendwie, ja, auch eine Stadt, einen Ort schöner zu machen. Und gleichzeitig denke ich mir, also auch jetzt, wo ich da durch Berlin gelaufen bin, habe ich dann auch gedacht, so, also so Orte, wo einfach der ganze Straßenzug ganz viel mit Tags vollgepflastert ist, teilweise über Fenster drüber gesprüht ist oder in der U-Bahn sitzend, ne, wo einfach draußen alles zugesprayt worden ist, dass du gar nicht mehr rausgucken kannst oder dann noch auf, ja, auf die Polster drauf. Da habe ich dann auch gemerkt, so, wo, das macht jetzt eigentlich eine schlechte Atmosphäre. Und auch, ich merke dann, dass dann oft auch Leute achtlos werden und dann einfach, was weiß ich, ihr Müll dann liegen lassen und wo Müll liegt dann, ne? Und dass das Ganze dann so ein bisschen so einen, ja, wie soll ich sagen, runtergekommenen Eindruck macht. Und man sich dann auch nicht, also muss ich sagen, fühle ich mich da nicht so wohl. Und gleichzeitig merke ich in so einem tristen Tunnel, wo wunderschöne, krasse, lustige, skurrile Bilder denn da sind, wo dann plötzlich etwas, wovor es unangenehm ist, da durchzugehen, wird schön und spannend und du entdeckst andauernd neue Dinge. Also, ne, so zwischen den beiden Dingen bewege ich mich manchmal.
Ja, das ist ja auch, was so angeregt hat, eben auch Straßenkunst, den Begriff zu verwenden, weil natürlich auch, dass Städte selber gemerkt haben, dass also schöne Kunstwerke oder Kunstwerke, wo Leute öfter stehen bleiben, dass es natürlich auch ein Magnet ist, also dass triste Hausfassaden aufwerten und denen auch Künstler und KünstlerInnen eine Leinwand zu bieten, was ganz Tolles sein kann und dass da eben dann, ja, es gibt diese Murals, so heißt das, also so Wandkünste, wo halt ganze Wände bemalt werden, haben Petit und ich beide, glaube ich, eine große Galerie auf unseren Handys, wo wir so Fotos gemacht haben, wo auch oft die Leute dann von den Städten selber angefragt wurden und wo gefragt wurde, habt ihr Lust, hier Straßenkunst zu machen, habt ihr Lust, hier unsere Häuserfassaden zu verschönern, weil das viel mehr hergibt und das ist, glaube ich, ja, da, wo dann eben der Übergang ist zwischen, ne, was ist Graffiti und was ist Straßenkunst, wo man sagt, okay, ne, da wurden halt bewusst halt KünstlerInnen engagiert und nicht irgendeine Person, die da jetzt anfängt, ihren Namen hinzukritzen, sondern da wurde halt eine Person engagiert, von der man schon öfter Werke gesehen hat und dann gesagt hat, hey, hast du Lust, das hier zu machen? Also da geht es wirklich auch um eine Aufwertung und dass da auch eine Zusammenarbeit ist zwischen zum Beispiel Stadträten und auch KünstlerInnen oder die Gemälde nicht übermalt werden, also dass es dein Ort ist, an dem du malen darfst. Was natürlich auch damit, da bin ich auch zwiegespalten, das finde ich richtig schön, eine richtig schöne Option und gleichzeitig, ja, wäre es halt auch toll, da vielleicht auch Menschen so die Möglichkeit zu geben, die noch nicht so bekannt sind. Aber das ist auch was, wo eben Straßenkunst mittlerweile viel mehr Anerkennung gewinnt und dann mehr Kunst als Vandalismus ist, wenn sie wirklich großflächig auch offiziell genehmigt so wirklich die Stadt aufwertet.
Ja, aber ich glaube, dass das dann unter den Künstlern in der Community, wenn du dann so kommerzielle Bilder machst, das ist ja oft auch so, dass jetzt Geschäfte sagen, hey, machen wir ein Graffiti und dann, ne, was weiß ich, ich habe hier einen Hotdog-Laden und dann ist das Graffiti jemand, der einen Hotdog isst. Dann fängt es an auch, dass das dann kommerzialisiert wird. Also ich glaube so, der Bruch war so, als dann Museen, es gab schon die ersten Museen in den 80ern, die dann anfingen, Graffiti und Street Art auch auszustellen und zu verkaufen. Ne? Das wurde dann kommerzialisiert und ich glaube, dass das dann ganz viel in der Community gegeben, das lebt ja davon, dass es im Geheimen ist, dass du eigentlich nicht weißt, wer es ist. Und das ist ja auch eine sehr vergängliche Kunstform. Also zum einen kann es dir passieren, dass einfach jemand kommt und machst da ein cooles Bild und dann haut da einfach jemand seinen Tag drüber oder malt wieder, sprayt was anderes drüber. Also es ist auch eine sehr vergängliche Kunst. Oder was natürlich ist, das wird halt weggemacht von der Stadt oder Gemeinde oder den Besitzern. Also ich habe mal eine Zahl rausgesucht und zwar, dass der wirtschaftliche Schaden, der laut dem Deutschen Städtetag ist, dass jedes Jahr so ungefähr 200 Millionen Euro ausgegeben werden, um Street Art wieder zu entfernen. Ja, also es Also, na, also es ist so und so. Also, was ich eigentlich ganz clever finde, ist, wenn Städte einfach Sachen bereitstellen, wo sie sagen, hier auf der Fläche, da kannst du malen. Also bei uns ist es zum Beispiel so eine Unterführung, die normalerweise ganz gruselig ist, oder unter so einer Straßenunterführung, dass das bemalt werden kann und dass das frei ist. Also ich glaube, dass es wirklich auch eine Kunstform ist, die sehr viel Energie hat, so, wo sehr viel Kreativität auch drin steckt, und ja, dass es auch Orte gibt, wo man diese Kunst ausleben kann.
Ja, und dass es eben auch einlädt, also dass es eine Kunst ist, das finde ich so toll, dass es eine Kunst ist, für die musst du nicht ins Museum gehen, für die musst du nicht irgendwas recherchieren, sondern du gehst einfach auf die Straße, denkst dir nichts, und dann hast du da auf einmal, bei uns auch, wir haben einen großen Basketballplatz unter einer Brücke, einer vierspurigen Brücke in Würzburg, wo ich lebe. Und das ist auch ein Platz, wo Leute tanzen. Da tanzen wir auch einmal die Woche draußen. Da sind ganz viele verschiedene, da machen Leute Sport draußen. Da kann man halt bei jedem Wetter draußen sein. Und da gibt es auch wirklich schöne, schöne Graffitis und Straßenkunst, wo ich auch merke, oh, wie toll. So, da habe ich dann auch die Leute recherchiert, weil die ja auch ihren Namen dahin geschrieben haben, weil ich gemerkt habe, die hätte ich sonst niemals gesehen, die Leute. Und man sieht es einfach so. Und das ist total schön auch, dass Menschen halt eine Möglichkeit haben, auch ja, Leinwand für ihre Kunst zu finden oder vielleicht auch Menschen mit Kunst zu verzaubern, die das vielleicht sonst nie gesehen hätten.
Ja, also ich denke mir, das Spannungsfeld bleibt, ne? Und es ist was total Faszinierendes, und es lebt ja auch von dieser Freiheit. Also ich nehme mir den Raum und gestalte den, ob du nun willst oder nicht. Und ja, interessant. Also es ist einfach sehr, sehr spannend. Ja, und es freut mich, dass wir wieder eine fantastische Frau für unsere Folge gefunden haben, nämlich Silke Teschke mit dem Künstlernamen F3000. Sie ist Künstlerin und Streetartistin aus München. Sie hat im Alter von 59, nämlich 2021, ihre Streetart-Karriere begonnen, vor allem mit Murals. Im Juli 24 gründete sie das Frauen-Streetart-Kollektiv Munich Wallflowers. Sie hat an zahlreichen Art-Festivals und Ausstellungen teilgenommen. Sie bemalt auf Auftrag auch Häuser, Innen- und Außenwände und auch Bilder. Sie macht Workshops für Kinder und Jugendliche. Also es freut mich sehr, dass du da bist. Und ich möchte mit einer kleinen Überraschungsfrage anfangen, nämlich: Kannst du dich an ein Bild aus deiner Kindheit erinnern, das du deinen Eltern geschenkt hast? Und was war auf dem Bild drauf?
Hallo, hallo erstmal. Ja, ich kann mich an eins gut erinnern, und das war, ich glaube, im sehr frühen Stadium im Kindergarten. Das war ein Strichmännchen mit schwarzer Wachsmalkreide gemalt, und auf dem Kopf hatte es so einen Hut, wie man damals so Hütchen gebastelt hat, ist aus Papier, ne, und sich dann aufgesetzt hat, diese Zeitungshüte, so einen Hut hatte das Ding auf. Es hatte, glaube ich, nur 3 Finger. Das war aber in dem Alter okay. Ja, da kann ich mich echt gut erinnern, obwohl das schon so lange her ist.
Okay, dann möchte ich gleich was aufgreifen, was Perdita vorhin schon erwähnt hat in der Vorstellung. Du hast ja erst mit 59 Jahren angefangen, Street Art zu machen. Wie kam es da dazu, dass du in dem Alter noch gesagt hast, hey, ich möchte jetzt da nochmal was aufbauen?
Ja, ich bin, glaube ich, auch so ein Mensch, der immer wieder neue Aufgaben sucht und Herausforderungen. Und deshalb war es jetzt für mich persönlich in dem hohen Alter nicht so außergewöhnlich. Aber was wirklich dazu geführt hat, weil ich bin ja künstlerisch schon lange tätig, aber was mich so herausgefordert hat, war, dass ich wenig Frauen gesehen habe in der Graffiti-Szene, in der Street-Art-Szene. Und ich war einmal unterwegs hier in München im Werksviertel und habe da so Dosenklackern hören und komme um die Ecke und sehe eine Frau, die sprüht. Und das ist schon, also hatte ich vorher nie gesehen, eine Frau, die sprüht. Und dann gehe ich weiter und schaue und sehe, da sind ganz viele Frauen, die sprühen. Und dann hat sich herausgestellt, das war das Hands of the Wall Festival. Das war von einer Schweizer Künstlerin organisiert mit Lumit zusammen. Lumit ist ja also einer der bekanntesten Graffiti-Künstler überhaupt. Und das hat mich so begeistert. Ich habe sofort Gänsehaut bekommen. Dann irgendwie, also ich bin ja wirklich aus Versehen ins Gespräch gekommen mit Lumit und habe ihn gefragt, wie ich das denn lernen kann, weil es für Erwachsene keine Graffiti-Workshops gibt, sondern eher nur für Kinder und Jugendliche. Und er hat mir dann gesagt, ja, dann ich sitze zu Kensen Co., kaufst dir eine Dose, fährst zur Tumblinger Straße und malst. Und das habe ich dann gemacht. Und das war so toll. Ich kriege jetzt auch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das ist toll. Und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen.
Das ist sehr, sehr schön. Ja, du hast ja jetzt gesagt, dass du diesen schönen Beweggrund hattest, das zu machen. Aber gibt es vielleicht auch gerade etwas, was dich bei dem Thema Street Art oder Graffiti beschäftigt oder umtreibt oder vielleicht sogar ärgert?
Es ist so, also ich habe ja dann schnell gemerkt, als ich gemalt habe, es waren immer Männer, die ich da getroffen habe. Alle sehr nett und hilfsbereit. Ich konnte immer fragen, wenn ich was nicht wusste, weil mir das ja alles selbst beibringen musste irgendwie. Ja, aber wie eigentlich alle so in der Szene. Man fängt halt irgendwie klein an als Toy, also Spielzeug und arbeitet sich so langsam hoch. Und was ich dann gemerkt habe, eben, das habe ich gedacht, wo sind eigentlich die Frauen? Ja, und habe dann schon einige gesehen bei so Treffen beim Roundtable Street Art. Das wird in München ein paar Mal im Jahr organisiert, wo sich viele aus der Szene treffen. Und da habe ich schon ein paar Frauen gesehen und hatte irgendwie Schwierigkeiten, aber auch so ins Gespräch zu kommen. Es waren auch einige, wo ich dachte, wow, die sind schon unheimlich gut als Künstlerin unterwegs und ich da als kleines Licht. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich jetzt an Frauen rankommen? Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich muss das irgendwie alleine in die Hand nehmen und habe dann mir Frauen ausgesucht, wo ich gedacht habe, die kenne ich gut oder die, da habe ich ein gutes Gefühl und die haben vielleicht das gleiche Interesse, also auch Frauen sichtbarer zu machen in der Szene. Und dann habe ich mich mit einigen getroffen und habe erklärt, dass ich gerne so ein Street Art Kollektiv gründen möchte und die waren gleich total begeistert. Ja, genau, das war 2024. Also vor anderthalb Jahren ungefähr, um nicht alleine sprühen zu müssen als Frau, um mich ein bisschen sicherer zu fühlen, auch um irgendwie so das Gleichgewicht herzustellen, auch in der Szene, also oder zu versuchen, zumindest da irgendwie ranzukommen, dass wir Frauen auch tolle Kunst machen und dass wir auch sprühen können und dass wir nicht zu schwach sind. Also oft, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, Frauen in der Szene, also wenn die dargestellt werden, Frauen, die werden oft eher so sexistisch dargestellt oder als Sexsymbole und ich mal auch nackte Frauen, ja, aber das entscheide ich dann als Frau, also weil die Frau dann aktiv nackt ist und nicht als Sexsymbol. Oder wenn ich als Frau Sexsymbol sein möchte, dann ist das meine Entscheidung. Und so habe ich gedacht, ist das in so einem Frauenkollektiv, können wir uns gegenseitig unterstützen.
Danke. Damit hast du jetzt auch schon die eigentliche nächste Frage beantwortet, was du für
Okay.
eine Lösung hast. Also sehr gut. Aber
Also, leben und los.
vielleicht noch was anderes dazu. An welcher Situation konkret hast du denn dann gemerkt, dass dieses Frauenkollektiv Früchte getragen hat und dass das, was du da geschaffen hast, wirklich eine Wirkung hatte?
Also im Street Art Kollektiv sind viele Frauen, die schon, also wir sind zu siebt im Moment und es sind bis auf eine, glaube ich, machen Kunst schon sehr lange. Das heißt, sie haben auch schon so eine gewisse Sichtbarkeit, auch auf Instagram oder auch in der Szene und oder haben auch selbst schon einige Ausstellungen gemacht oder viele Ausstellungen und an Festivals teilgenommen und eine von uns war schon überall auf der Welt auf Street Art Festivals. Das heißt, es hat auch also das Netzwerk ist dann ziemlich schnell gewachsen oder größer geworden, auch durch die anderen Frauen. Und dadurch kam dann schon gleich auch so eine Öffentlichkeit. Das heißt, es kamen auch Leute auf uns zu und haben gesagt, hey, wir haben da was, wollt ihr da teilnehmen? Oder wir haben uns auch beworben, jetzt zum Beispiel bei Muralaum. Das war, glaube ich, so das erste Projekt, wo wir teilgenommen haben. Und das hat dann ziemlich schnell Fahrt aufgenommen. Ich weiß nicht, wie das ist. Das war eigentlich so eine Art Selbstläufer. Und das ist jetzt auch, haben wir an der Brudermühlbrücke gemalt, zusammen im letzten Sommer und hatten davor schon, wurden dann eingeladen in Markt Schwaben. Und also es waren schon einige Events. Es haben sich so viele gefreut, dass es ein Frauenkollektiv gibt. Das ist halt nicht so häufig. Und anscheinend ist da ein großes Interesse, uns auch einzuladen und Frauen, die gemeinsam arbeiten in der Kunst, auch einzuladen.
Ja, super cool. Ich habe jetzt
Ja.
mal eine Off-Frage, die wir eigentlich nicht vorgesehen hatten, aber ich fand das jetzt sehr spannend, weil du letztendlich auch deine Reise in die Szene beschrieben hast. Also sozusagen, du bist da drauf gestoßen, hast jemand angesprochen und du bist da hingegangen. Ich glaube, dass das für Leute schon auch interessant ist. Ja, wie läuft denn das so ab? Also wie muss ich mir das vorstellen, wie man dann mit anderen malt oder arbeitet, ne? Du hast da beschrieben, du bist dann irgendwo dahin gegangen und die anderen haben dir geholfen. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen reinholen, wie das dann so abläuft. Also, weil das ist ja doch auch, glaube ich, eine ganz eigene Bubble, die Leute, die das machen und wie so eine Art kleine Parallelwelt.
Ja, das kann man schon sagen. Wie habe ich das gemacht? Also okay, ich habe dieses Festival gesehen. Es ist, wenn man also in die Szene reinkommen möchte, ist schon gut, wenn man schaut, wo sind Festivals, dass man da hingeht. Wo wird gesprüht? Es gibt ja in München nicht so viele Gelegenheiten, legal zu sprühen. Das heißt, es ist ein Ort, wo dann halt auch viele hingehen. Und das ist in der Nähe vom Schlachthof in München, an der Tuntinger Straße. Da gibt es so eine Hall of Fame und man kann auf dem Gelände vom Bahnwärter Thiel auch malen. Man sagt ja malen und nicht sprühen. Das heißt, da kann man, darf man hingehen. Wenn man Dosen hat, geht man da hin und schaut. Also es gibt ja so ungeschriebene Gesetze. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach hingehen und da irgendwie drüber malen. Und das heißt, dass man nur über etwas, also über so ein Piece drüber malen darf, wenn man es besser macht. Und das heißt, wenn man so ein Toy ist, also ein Anfänger, sollte man tun, nicht sich so eine Ecke suchen, wo man sieht, oh ja, da waren auch andere Toys und kann da sprühen. Genau. Für Frauen, das möchte ich sagen, wir haben jetzt von der Stadt München und vom Kulturreferat München, auch zusammen im Bezirksausschuss Nymphenburg-Neuhausen, haben wir ein Gebäude der Stadtentwässerung München zur Verfügung bekommen bis Ende 2026. Wo Frauen und also Flinter malen dürfen. Und das wird kuratiert von den Munich Wallflowers. Und wer da Interesse hat, als weiblich gelesene Person, kann sich bei uns melden. Wir sind auf Instagram zu finden unter Munich Wallflowers. Weiß nicht, oder ich überlege gerade, oder man schaut auf meine Seite. Da bekommt man die Erlaubnis, kann dort sprühen. Das ist auch so was, was wir erreicht haben, was ich jetzt ganz vergessen hatte. Also das ist wirklich ein Riesending, also so ein eigenes Gebäude zu haben, das wir bemalen dürfen.
Das ist sehr spannend, auch was du erzählt hast. Also sozusagen diese ungeschriebenen Gesetze. Und wenn ich aber ganz neu bin, wer bringt die mir bei? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme da jetzt an, da ist eine Gruppe und ich will da jetzt sprühen, ne? Und ich bin, denken mir vielleicht, ich bin die Größte. Ich kann das alles schon. Also was würde passieren? Also sozusagen, also wer bestimmt diese ungeschriebenen Gesetze und was passiert, wenn sich einer nicht an Gesetze hält?
Das kommt mit der Zeit, dass man das so mitbekommt, weil man, also wenn man da hingeht, man sagt dann schon mal Hallo, und unterhält sich kurz.
Nee, also es
Oh.
ist, ich bin immer fasziniert von Street Art und
Ja.
fotografiere das auf der ganzen Welt. Und jetzt mal
Ja.
so ein Blick hinter die Kulissen. Also
Ja,
jetzt
toll.
nur persönliche Neugierde. Also.
Nein, ist doch super. Ich kann das jetzt eigentlich nur aus meiner Sicht sagen, wie ich das gemacht habe. Ich war dann an der Tumlinger Straße und habe da beim Bahnwärter Thiel gemalt und habe dann gesehen, wie jemand da die Wand vorgestrichen hat und wollte dann da malen. Und dann hat er schon gerufen, nein, 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 heute ist hier eine Jam, da darfst du nicht sprühen. Er hat dann gesagt, geh rein beim Bahnwärter Thiel da auf dem Gelände, da kannst du auch, suchst dir eine Wand und da kannst du irgendwo hinmalen. Also das ist dann so, das sind so kurze persönliche Begegnungen. Oder ich habe halt auch immer Künstler gefragt, ich so, hey, wie lange machst du das schon? Und die haben mir auch immer Tipps gegeben. Also schon, also die Männer, ich habe einfach von den Männern gelernt. Also man sollte einfach vorsichtig sein und also andere ansprechen und fragen, hey, wie funktioniert denn das? Ich weiß nicht, ob man im Internet was finden kann.
Street Art und Graffiti sind ja jetzt auch nicht immer sozusagen von allen geliebt.
von manchen total geliebt. Was wäre jetzt so deine Botschaft für die ganzen Leute da draußen, die uns zuhören? Was ist so deine Botschaft, die du rausgeben möchtest als Street Artistin? Was wäre so auch deine Botschaft an die Mädels da draußen?
Schließt euch zusammen, findet euch, schließt euch zusammen. Das ist so geil, das ist so ein tolles Gefühl, wenn man die Frauen aus der Szene kennenlernt und was sie für eine Power haben und was da für Freundschaften entstehen und was daraus, also aus diesem kleinen Samen, was da für eine riesen Blume wächst. Und seid neugierig, macht, seid mutig, folgt eurem Herzen, lasst euch nicht klein kriegen.
Und deine Botschaft an alle sozusagen, die dich anschauen, die eure Kunst anschauen, also sozusagen für die, die eure Kunst betrachten, was wäre da deine Botschaft?
Seht euch Häuser an und Gegenden, wo keine Street Art ist. Und dann fahrt in eine Stadt, wo Street Art ist, also wo wirklich große Bilder sind. Also Berlin natürlich, aber in Mannheim, da gibt es unheimlich tolle, große Street Art Bilder. In München leider zu wenige, also es könnte mehr sein. Zu den Betrachtern gehören ja auch Verantwortliche der Stadt, um Gelder locker zu machen. Ja, bringt mehr Street Art in die Städte. Es zieht Menschen an. Ich persönlich finde es viel schöner, in eine bunte Stadt zu kommen, wie in Leipzig oder so, selbst wenn da halt die Tags sind oder so, dieses, was so als Geschmiere bezeichnet wird. Ich finde, es ist unheimlich bereichernd für eine Stadt, sowas. Also, ist mir lieber als graue Wände oder weiße Wände. Also, lass die Welt bunt sein, wie die Menschheit.
Das war jetzt wirklich ein wunderschönes Mega-Schlusswort, aber unglaublich spannend und ich finde auch
Danke.
unglaublich inspirierend, einfach hinzugehen, zu fragen und mitzumachen. Und was ich eigentlich auch eine ganz positive Nachricht sind, dass sich wahrscheinlich die sehr viel jüngeren Männer und Jungs einfach auch haben teilhaben lassen und dir was beigebracht haben und dir Tipps
Ja.
haben. Also das finde ich ist ja dann auch, denke ich mir, auch für die eine Bereicherung.
Ja, denke ich auch.
Ja, also das finde ich jetzt echt richtig eine coole Geschichte.
Wobei ich oft irgendwie für die, wegen meines Alters wahrscheinlich, und dann habe ich manchmal so eine Warnweste an und dann halten die mich dann irgendwie für die Aufseherin da oder so, ne? Und fragen mich, darf ich das? Und das finde ich schon auch lustig.
Ja.
Ja, ich bin gespannt, ich habe jetzt einen riesen Auftrag. Das ist wirklich, ich weiß, in der Szene ist schon auch also ziemlicher Neid auch. Das wollte ich jetzt nur nicht so sagen. Ich will halt dieses auf das Positive immer bringen, ja. Es ist doch eigentlich genügend da für alle. Es wird nur, ich weiß auch nicht, es wird halt irgendwie komisch verteilt oder so. Aber und jetzt habe ich da einen riesen Auftrag. Ich bin mal gespannt, wie lange das hält, ohne dass da was drüber geschmiert wird dann oder so. Ne? Da
Also
geht
ist
es
das
um
denn so ein Zeichen?
Frauenfußball. Frauenfußball geht es dann. Ja, bei mir, meine Bilder manchmal. Wenn da irgendwie so ein Zeichen ist für Queerness oder so, das wird dann schon gerne mal was drüber gemacht.
Oh, okay.
Aber nein, das ist, aber jeder Künstler rechnet damit.
Aber wie geht's dir
Ja.
dann, wenn auf deinem Gemälde dann irgend so ein blöder Tag drauf ist?
Ja, erst ärgere ich mich mal kurz, dann denke ich, ach Scheiße, male ich halt wieder drüber. Also es ist so, man rechnet damit. Es ist ja auch so, dass ich so viel gemalt habe, was dann einfach wieder weg ist. Und manches sogar schon innerhalb von ein paar Stunden nicht mehr da ist, ja. Man
Echt?
macht halt Fotos.
Okay.
Also
Boah.
ich sag mal in der Graffiti-Szene, die wo illegal gemalt wird, da weiß man, da geht dann irgendwann jemand anders drüber. Also das ist ganz normal. Oder war ja auch in der Szene, ist ja so ein Krieg. Also Mainz, ne? Und nee, das ist mal, und dann geht man drüber, genau wie die Fans vom Fußball mit ihren Aufklebern, ne? In München 1860 und Bayern München und dann kommt der rote Aufkleber, dann kommt der blaue, dann der rote, dann der blaue. Und das ist ja eigentlich so so ein Revier markieren und so, was ja in der Street Art eigentlich nicht so ist. Aber wenn man sieht, dass es so beauftragte Flächen sind, wo halt Werbung gemacht wird, zum Beispiel für irgendwas, was ja viel moniert wird, dass Künstler sich dafür hergeben, Da wird dann auch was drüber geschmiert, ja. Aber also dann halt eben als Protest, hey, du verdienst Geld damit, du bist käuflich, ne? Also da streiten sich auch die Geister, also das.
Aha,
Und dann
okay.
hier, ich mache das natürlich auch für Geld jetzt, diesen Auftrag da. Ich bin mal gespannt.
Also wie lange es dauert, bis da wieder was drüber gemalt ist.
Ja, es macht auch noch eine andere Künstlerin mit. Da freue ich mich. Also wir sind zu zweit an zwei verschiedenen Standorten, die sehr nah beieinander sind. Mal gucken, das soll ja auch deutschlandweit hier promotet werden. Ja, aber da geht es um Frauenfußball. Ja,
Ja,
das ist ja
also,
ganz, ganz
aber auch das
toll.
ist so wirklich so, das wundert mich manchmal so, wie das dann kommt, ne? Weil manchmal hast du wunderschöne Sachen und dann kommst du wirklich als Betrachter eine Woche später und zack, ist was drüber und dann denkt man so, boah, das andere war aber schöner, ne? Aber
Aber
manchmal
man
ist auch das,
kann es
was
auch
neu
nicht
ist,
nach.
schöner. Also,
Ja. Ich kann halt, wenn man einfach so sein Zeichen da drüber schmiert, also das kann ich auch nicht nachvollziehen.
Einfach nur so ein Tag drauf oder was, ne? Ja, finde ich auch manchmal schade, wenn ich es fotografieren will.
Ja,
Denke
das ist auch kein
ich mir
Respekt dann da für
so.
die anderen. Oder das finde ich in der Szene, Graffiti-Szene, so habe ich erfahren, es ist da wenig Toleranz da. Und dann denke ich, ja, muss man eigentlich tolerant sein? Das ist irgendwie, also was mich gerade so beschäftigt.
Aber spannend, spannend, spannend. Also viel,
Ja.
ja, wirklich voll, voll. Also vielen, vielen Dank, dass du jetzt wirklich dir trotz deiner Krankheit die Zeit genommen hast. Aber weißt du, ich fotografiere Graffiti seit, keine Ahnung, mindestens 35 Jahren.
Ja, krass.
Und ist jetzt richtig cool, mal mit jemandem zu reden.
Ja.
In
Was bist du
Slowenien
auf
mal von
Instagram?
einer Street-Artistin so eine Führung mitgemacht.
Ja.
Und sozusagen so ein bisschen auch, was da so dahinter steht. Und ich war jetzt immer nur bloße Betrachterin und jetzt sich einfach mal vertiefter damit zu beschäftigen, war jetzt einfach mir auch mal ein persönliches Anliegen. Also deswegen vielen Dank für das Interview und werd
Sehr
schnell wieder
gerne.
gesund. Und ich bin mal gespannt, was ihr da zum Frauenfußball hinzaubert. Also ich werde mir, ich werde dich verfolgen.
Aber ich weiß gar nicht, naja, ich werde es schon irgendwann mal auf meiner Seite, aber ich wüsste gar nicht, was ich jetzt sagen darf. Das ist so, ich habe so ein komisches Verschwiegenheitskram
Ja, ja,
unterschrieben.
ja.
Und deshalb weiß ich gar nicht, wo ich. Aber ich kann euch ja dann was schicken. Ich
Oh,
schicke euch
das
dann
wäre
einfach einen
super nice.
Link.
Also, wenn du es gemalt hast, das würde uns unglaublich freuen.
Ja, mache ich auf jeden
Das
Fall.
wäre richtig, richtig cool. Und dann, ne, wenn du
Gerne.
uns das schickst, dann können wir das ja auf unserem Instagram veröffentlichen.
Sehr gerne,
Das wäre cool.
ja. Ja, das fängt, ich fange an am 25. März und fertig sein soll es am 19. April, mal schauen.
Ja, cool, das passt ja dann.
Ja.
Mega.
Schön, ja, hat mich auch
Also
gefreut.
dann, also werd ganz schnell wieder gesund.
Ja, danke. Ja, jetzt muss ich ja
Ja.
dann in 2 Wochen oder nicht mal mehr 2 Wochen
Ja, also
mit
deswegen.
Maske sprühen und ja.
Ja, nee, das wird also da, also wenn du dann frei atmen kannst, wäre dann schon besser, weil
Das
Husten
wäre schon
unter Maske
cool.
ist nicht nice.
Ja.
Ja. Okay, dann sage
Ja,
ich tschüss.
schön.
Und deswegen, also, was ich euch ins Hirn tackern möchte. Es geht mal durch mit offenen Augen durch die Stadt und schaut euch jetzt auch mal diese Tags an. Also das fand ich sehr faszinierend, weil es gibt wirklich unterschiedliche Stilrichtungen. Wenn du da so mal so ein Auge für hast, merkst du die großen Unterschiede. Und das ist dann eigentlich auch spannend zu erkennen, dass du dann auch bestimmte Stile vielleicht auch an anderen Orten dann wiedererkennst. Also deswegen fand ich das auch sehr faszinierend.
Was ich euch ans Hirn tackern würde, ist auch euch mal auszutauschen. Was ich so faszinierend finde an der Street Art und Straßenkunst und Graffiti, das ist einfach ja so viele Menschen sehen können. Und ja, ich merke selber, dass ich richtig Lust habe, mich auch mit anderen mal darüber zu unterhalten, was einen eigentlich auffällt, was für Orte einen so in der eigenen Stadt so auffallen, die einfach viel schöner sind, weil mir selber da auch welche einfallen, die ich gut kenne durch Straßenkunst. Und da auch mal so einen Austausch zu gehen, dass das eben nicht nur so eine Kunst ist, die man einfach nur mal ab und zu sieht am Rande, sondern auch wirklich mal sich drüber unterhält. Und ja, dass man auch schaut, was gefällt einem. Also ich finde es cool, mal zu schauen, was gefällt mir eigentlich im öffentlichen Raum und was nicht. Challenge. 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 Ja, und wie immer haben wir auch ein paar Challenges für euch parat, wo ihr selber ein bisschen aktiv werden könnt. Unsere erste Challenge für euch ist, wenn ihr unterwegs ein cooles, für euch schönes Motiv entdeckt, ein Graffiti, Street Art, was auch immer, vielleicht mal ein Foto davon zu machen und das hochzuladen. Man kann zum Beispiel bei Google Maps auch so Bilder hochladen und dann können gleich mehr Leute das entdecken. Es gibt aber auch bestimmte Webseiten, wo man das auf Karten hochladen kann, dass so ein Bild vielleicht auch ein bisschen mehr bekannt wird, was ihr schön findet.
Ja, und ich fordere euch auf, in der nächsten Challenge mal genauer hinzuschauen bei den Graffitis und ein Throw-Up zu entdecken. Also nochmal, was ist ein Throw-Up? Das ist ein schnell ausgeführtes, einfaches Stück. Normalerweise so Sprechblasenbuchstaben oder Blockbuchstaben, gefüllt mit einer Farbe oder so ein bisschen so einen kontrastierenden Umriss. Also, dass so ein bisschen Kontrast entsteht. Oder, dass ihr mal ein Piece entdeckt. Das ist ein bisschen aufwendiger und komplexer. Da sind meistens mehrere Farben, die verwendet werden und die Schriftzüge sind sehr kunstvoll. Oft haben die dann so dreidimensionale Effekte. Das heißt, es gibt einmal den Wild Style. Das sind hoch extravagante, ineinander verwobene und abstrakte Schriftzüge. Das sind die, wo ihr oft noch mal ein paar Mal stehen bleiben müsst und gucken müsst, was steht da jetzt wirklich eigentlich? Oder Blockbuster. Das sind so große, dicke Blockbuchstaben oder den Bubble Style, den könnt ihr vielleicht auch erkennen. Das sind so runde, aufgeblähte Buchstaben, die sehen so aus, als ob jemand mit der Luftpumpe so ein bisschen in den Buchstaben reingepumpt hat. Und versucht mal da so Unterschiede zu entdecken.
Ja, weil das ist eine super diverse Kunstform und hat halt wirklich Techniken und Stile. Und unsere letzte Challenge für euch ist, informiert euch doch mal bei euch an eurem Ort, eurer Stadt, wo es und ob es legale Flächen gibt, um zu sprayen. Ist es oder halt Straßenkunst und Graffiti zu machen? Gibt es das bei euch? Wenn nein, wo kann man sich dran wenden? Und wenn es das gibt, vielleicht habt ihr Lust, es mal auszuprobieren.
Genau. Und damit wären wir auch schon am Ende unserer Folge. Ich wollte euch gleich mal auf die nächste Folge hinweisen. Da wollen wir uns mit alltäglichen Mikromachismen beschäftigen und wie man denen so begegnet und was man da so machen kann. Das ist so das Thema von der nächsten Folge.
Ja, freue ich mich schon, das zu hören, dann mit Lea als Moderatorin. Und wie immer findet ihr alle unsere Quellen in unseren Shownotes und auch weitere Informationen über uns auf unserer Webseite. Das ist www.futter-fürs-hirn.de. Fürs wird mit UE geschrieben. Und wir freuen uns auch immer über Feedback zu unserem Podcast, zu der aktuellen Folge und auch anderen, zu unseren Challenges. Da könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, wakeup@gemeinsam-in-europa.de. Oder uns auch auf Instagram schreiben. Und ja, ich glaube, dann bleibt nichts zu sagen, außer tschüss.
Und bleibt wach.